So, Marius, Aufnahme. Lächeln bitte. Lächeln. Marius, lächeln. Lächeln, hab ich gesagt.
Sie glauben, Arthur Fleck wäre so etwas wie ein Märtyrer. Aber das ist er nicht. Er ist ein Monster.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts zu einer aktuellen Filmbesprechung abermals, denn es gibt zumindest von meiner Seite ein wenig Redebedarf über potenziell einen der großen Flops dieses Jahres, sowohl was die Besucherzahlen, die Einnahmen betrifft, als auch die Kritiken, denn nach dem ja doch eigentlich ziemlich gelobten ersten Teil kommt Joker Folie à deux nicht so gut an und wir sprechen darüber in dieser Folge, in dieser Woche. Wir, das sind ich und Marius. Hallo.
Hi, ich lebe noch, also könnt ihr euch vorstellen, ich habe gelächelt.
Sie hat sehr intensiv gelächelt. Ich habe seine strahlenden weißen Zähne, war mich geblendet hier durch die Aufnahme oder durch die Videoaufnahme und
ja, Stefan Raab und ich sind beim gleichen Zahnarzt.
Oh Gott, das Film, du wächst Assoziation. Ja, da haben wir noch ein Comeback. Was? Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich? Hat das funktioniert, das Stefan Raab Comeback?
Ich habe irgendwie gehört, erstmal ja, wegen Hype und jetzt fallen die Zahlen und der kommt vom Streamingdienst jetzt doch wieder ins normale Fernsehen. Irgendwie so, aber ich krieg davon ehrlich gesagt überhaupt nichts mit. Also, keine Ahnung. Ich habe gehört, dass Thomas Gottschalk seine Kinder schlägt. Das ist irgendwie.
Oh. Aber die sind doch mittlerweile ein bisschen älter.
Ja, ich glaube jetzt nicht mehr.
Also, okay. Wäre auch seltsam, so ein Weihnachtsfest, 40-jähriger Sohn wird verprügelt.
Erstmal so eine Respektstelle.
Ja. Oder kein gutes Geschenk gemacht. Naja, wir schweifen ab. Wir wollen mal lieber über Filme sprechen, über Joker 2
von Todd Phillips. Ja, aber man könnte beim ersten Film ja auch ein Remake drehen, ein deutsches Remake. Till Schweiger als Joker. Und der dann bei Stefan Raab auf der Couch sitzt bei TV Total. Und dann, naja, also was jetzt passiert, okay, dafür müsst ihr Joker 1 schauen, den wollen wir jetzt auch nicht spoilern, ne?
Wollen wir nicht? Oh,
komm mal doch. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch.
Müssen wir wahrscheinlich, genau.
Den du jetzt erklärst, die Story. Sorry, ich wollte nur einhaken, weil ich diese glorreiche Idee hatte.
Okay, ich erkläre erstmal im Plot, aber trotzdem wollen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, über den ersten, zumindest so ein bisschen in der Rückschau. Ne? Ja. Also, Joker Folie à deux setzt ja nach dem ersten Teil ein. Es ist nicht genau klar, es ist ein paar Monate, Jährchen auf jeden Fall vergangen. Nicht allzu lange, denn es steht die Gerichtsverhandlung für Arthur Fleck an, für die Verbrechen, die er im ersten Teil begangen hat, für die 5 Personen, die er da umgebracht hat, eigentlich sind es 6, aber von der 6. wissen die Leute nichts. Und er sitzt im Gefängnis in Arkham Asylum. Das ist ein ziemlich harter Gefängnisalltag dort mit sehr, sehr ruppigen Wächtern, die ihm so in so einer Geste des guten Willens und auch der Verachtung eine Zigarette geben, wenn er einen Witz macht. Und er begegnet da einer Frau, die in so einer Gesangsgruppe ist von so, naja, Menschen, die sich da selber, die im etwas weniger harten Block sitzen, sagen wir mal so. Lee, gespielt von Lady Gaga, und da bahnt sich eine Romanze an. Sie ist ein Fan von ihm, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig haben wir eben die Vorbereitung auf den Prozess. Wir haben ein Fernsehinterview und dann rollt dieser Prozess langsam an und bestimmt so ein bisschen die zweite Hälfte des Films. Und was da dann genau passiert, das wollen wir vielleicht nochmal, können wir vielleicht nochmal in einem Spoiler-Teil separat am Ende der Folge besprechen.
Da gibt es auf jeden Fall eine Szene, die wir da besprechen müssen, die auch sehr kontrovers aufgenommen worden ist, aber solange. Apropos kontrovers aufgenommen, der Film, du hast es erwähnt, wird nicht mehr so positiv aufgenommen wie der erste Film. Ich glaube, im ersten Film waren sich eigentlich alle einig, dass es ein mindestens mal grundsolider Film ist. Gemeckert wurde eigentlich nur darum, dass er 2 alte Filme von Scorsese kopiert. Und ja, darüber konnte man dann streiten, ob das jetzt eine Kopie ist und ob das gut ist oder ob das sinnlos ist, weil man könnte ja einfach die alten Filme schauen und oder ob das genial ist, den Joker mit alten Hollywood, mit New Hollywood zu kombinieren. Ich mochte vor allen Dingen die Darstellung des Jokers in seiner Umgebung, also wie dieses New York der 80er oder 70er Also das dreckige Gotham,
ja,
das ist komplett anders.
Ja, die Diskussion hatten wir auch. Gotham, eigentlich soll Gotham eher, glaube ich, an Chicago angelehnt sein und Metropolis an New York, aber ja, es ist eine große US-Metropole, sagen wir
einfach. Genau, wo das Verbrechen freien Lauf hat und ja, die Leute eher merkwürdig reagieren auf Leute wie Arthur Fleck, der immer noch der Krankheit erlegen ist quasi, dass er statt zu weinen oder sich aufzuregen, anfängt zu lachen, wenn stressige Situationen oder wenn Dinge auf ihn einprasseln, die eigentlich nicht zum Lachen sind. Und also er ist psychisch krank, sagen wir es mal so. Und ja. Wie die Umgebung quasi auf ihn reagiert, fand ich im ersten Teil sehr spannend, verläuft sich dann so ein bisschen, aber ist immer noch, wie ich immer noch finde, ein sehr schöner Film.
Ja, auch also meiner Wahrnehmung auch sehr viel Lob von vielen und es gab so ein, zwei Stimmen, die das kritischer sahen, aber so wirklich Verrisse, gut, die gab's wohl auch, die sich dann vor allem das dann Ganze eher politisch betrachtet haben und kritisch gesehen haben, dass hier irgendwie so das Frauenbild fraglich ist, ne, weil es vor allem die Erfahrung mit Frauen ist, die ihn so kaputt macht, in Anführungszeichen.
Genau, aber ja, viele mochten den Film auf jeden Fall und war ja auch so saumäßig erfolgreich, über 1 Milliarde eingespielt. Mhm. Ich glaube, da haben die wenigsten mitgerechnet, ja, dass der so krass durch die Ecke geht.
2 Oscars, glaube ich, bekommen, ne? Für einen Soundtrack und für Joaquin Phoenix.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt kommt der zweite Teil. Erstmal stellt sich die grundsätzliche Frage, braucht man einen zweiten Teil? Gut, die kann man sich immer stellen, so ein bisschen, oder bei sehr vielen Filmen. Prinzipiell, ich denke, du wirst mir zustimmen, wir hätten weiterleben können, ohne dass ein zweiter Teil kommt. Die Welt wäre nicht untergegangen.
Definitiv. Joker 1 hätte als Standalone-Film für sich stehen können, war ja auch ursprünglich so geplant. Da gab es ja keine Sequel-Ambitionen und ich habe so ein bisschen Unterschiedliches gehört, dass das auch gar nicht geplant war. Jetzt kann man natürlich denken, okay, Riesenerfolg. Natürlich sitzt da ein Studio dahinter mit Warner Bros., das da natürlich ein bisschen Druck macht und gerne eine Fortsetzung möchte. Andere Geschichte besagt, dass Joaquin Phoenix diese Figur nicht mehr losgelassen hat und dass er einen Traum gehabt hat vom Joker, der auf der Bühne steht und singt und das dann auch diese Inspiration letztlich dazu geführt hat zum Ansatz eines Musical-Films und so oder so. Wir haben jetzt diesen Film bekommen und letztendlich die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht unbedingt, hätten wir den Film gebraucht, sondern ist der Film gut, hat er eine Berechtigung? Ja,
ich wollte so ein bisschen drauf hinaus, weil für mich standen die Vorzeichen erstmal grundsolide. Weil, okay, die Fortsetzung hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, rein storytechnisch war das Ganze eigentlich eine schöne runde Sache. Aber jetzt haben wir hier, die Leute sind wieder dabei, ne? Regisseur Todd Phillips, eigentlich bekannt für die Hangover-Filme. Der Hauptdarsteller will unbedingt nochmal in die Rolle schlüpfen. Wir haben Lady Gaga, die ja auch schon zumindest bewiesen hat, dass sie jetzt nicht komplette Krütze ist, was das Schauspiel angeht. Und wir haben so einen Titel wie Folie à deux. Und wir haben ein Musical-Fortsetzung. Also es klang für mich so, als hätte Warner zwar Druck gemacht, einen zweiten Teil draus zu machen, aber die Beteiligten konnten sich dann entscheiden, wie sie das formen wollen, quasi. Mhm. Weil sonst hätte Warner, glaube ich, keiner in der Chefetage hat gedacht, wir machen Musical. Und es muss unbedingt ein Musical sein. Also wenn wir eine Fortsetzung, dann unbedingt ein Musical. Ich glaube, das waren eher die Beteiligten, die darauf Lust hatten. Und es ist ja ein Jukebox-Musical, so nennt man das ja, in Fachkreisen, wenn man so möchte. Also
wenn's nur Musik benutzt, die schon vorher gibt. Da war.
Genau, also. keine eigens geschriebene Musik, sondern sie können sich theoretisch an der gesamten Musik, an dem gesamten Musikkatalog der realen Welt bedienen, um das dann dem Joker und Harley Quinn in den Mund zu legen. Deswegen standen die Vorzeichen sehr gut und ich hatte sehr viel Lust darauf, welche Songs sie sich überlegen. Ich bin ja auch Musik-Nerd. Ich hatte sehr viel auf die Zeit, die 60er, 70er Songs dann zu hören. Da fangen wir doch mal direkt mit den Enttäuschungen an. Die Musik. Und das ist nicht schön, bei dem Musical davon zu reden, dass mich die Musik nicht gestört hat. Ich fand sie nur sehr langweilig tatsächlich. Ich fand die Auswahl der Songs sehr gleich immer. Also es war immer sehr ähnliche Genre, sehr ähnlich. Also es waren sehr viele Balladen, sehr viele zeitlich gleichgesetzte Balladen. Es war wenig, weiß ich nicht, was zu dieser Zeit alles gegeben hätte können. Es war kein Rocksong dabei, es war kein Pop. Also gerade überlegen. Ja, zumindest nicht, da ich wüsste, ein Rock, ein poppiger Song, ein, von mir aus ein Medley von irgendwas, kein Funk, kein, also die Musik haben sehr oft eher das Tempo rausgenommen, als dass es jetzt wirklich gesteigert hat. Gerade im Vergleich zu anderen Musicals, die ich so in diesem Jahr gesehen habe, oder im letzten Jahr Wonka zum Beispiel, oder Emilia Paris, wo die Musik dafür sorgt, dass da nochmal Stimmung reinkommt in die Bude, ne? Und irgendwie mal die Leute auf dem Tisch tanzen und jetzt die Geschichte und auch der Film vorangeht und das quasi auch Zeit von der Uhr nimmt und den Film locker, leichter und von mir aus auch sehr, sehr viel kurzweiliger macht, hatte ich hier eher das gegenteilige Gefühl.
Bist du mit der Erwartung reingegangen, dass das ein richtiges Musical wird?
Ja.
Okay, weil ich hatte schon vorab wahrgenommen, okay, dieser Ansatz ist dann vielleicht doch nicht ganz so konsequent umgesetzt worden, wie es verlautbart wurde. Und ich würde nach wie vor behaupten, das ist kein Musical-Film, sondern er bedient sich in weiten Teilen einer gewissen Musical-Ästhetik. Klar, es gibt immer wieder Musikeinlagen, über die Figuren gewisse Gefühlszustände kommunizieren, musikalisch nach außen kommunizieren. Aber dass das jetzt, in einem Musical sind ja die Musikanlagen auch immer gewisse Handlungselemente. Und das ist hier nicht der Fall. Also da wird nicht innerhalb dieser Songs die Handlung vorangetrieben.
Die Ausbruch zum Beispiel. Das ist ja der Song in die Handlung verwebt.
Ja, okay, gut. Das ist dann vielleicht die eine Stelle, in der es so ist. Aber es fühlte sich, also es hatte für mich nicht diese Konsequenz eines richtigen klassischen Musical-Films, wenn man sich jetzt mal sowas wie West Side Story oder so überlegt, wo du so wirklich so ganz klar abgesetzte Elemente hast. Und klar, du hast immer wieder so Traumsequenzen, kurze, wo dann auch mal diese Ästhetik deutlicher reproduziert wird, wo sie dann auf dem Dach tanzen oder in so einer alten TV-Show-Set vor Publikum und so. Da wird es dann noch am deutlichsten. Aber
nichtsdestotrotz wird viel gesungen.
Nichtsdestotrotz wird viel gesungen und ich muss sagen, mich hat das weniger gestört. Das war jetzt nicht das absolute Highlight, musikalisch natürlich, aber ich mochte die Musikauswahl. Ich mochte auch, dass es stilistisch kohärent ist. Das ist ja, geht ja vieles so in Richtung Jazz, Swing und so weiter. Und vor allem mochte ich auch, wie sie diese Musik, ich hoffe, ich benutze das jetzt richtig, aber atonal brechen, ne? Wenn eigentlich jemand was singt, was eigentlich ein fröhlicher Song ist, ist sehr auffällig in der einen Szene, wo sich da Lady Gaga, also Harley Quinn, Lee, wie nennen wir sie jetzt, Lee, schminkt, eigentlich einen fröhlichen Song singt, aber der Score, die eigentliche Hintergrundmusik, so einen sehr düsteren Ton dem entgegensetzt, wie so ein musikalisches Gegengewicht. Und ist nicht mein Highlight, aber es ist, die Songauswahl hat mir insgesamt gut gefallen, hat mich nicht begeistert, aber hat mich auch nicht, also in keinster Weise gestört.
Kanntest du die Songs?
Ich kannte ein paar. Ich bin natürlich, also ich glaube, That's Life war ja schon ein relativ prominentes Stück im ersten Song, ne? Sinatra wahrscheinlich, ne? Und auf jeden Fall natürlich ganz klar, dass was sie da in dieser Traumsequenz in dem TV-Studio singen. Ich müsste jetzt nochmal über den Soundtrack drüber schauen, genau, aber wie gesagt, das war jetzt nicht so mein Thema, dass ich jetzt großartig von diesem Musical-Aspekt enttäuscht war. Wie gesagt, ich habe das eher wahrgenommen als weiterhin ein Charakterdrama, vielleicht auch Gerichtsdrama mit so Musical-Ästhetik, Musical-Elementen. Also wer jetzt wirklich Angst hat, dass ich hier ein reinrassiges Musical bekommt, muss er nicht haben. Bei mir hat das aber auch insofern positiv reingespielt, als dass ich ja so gewissen Crush auf Musicals habe.
Kann ich verstehen. Ich hatte halt nur gehofft, dass sie irgendwie ein bisschen verrückter sind. Irgendwie ein bisschen mehr All-In gehen, weil du hast hier die Fortsetzung zu so einem riesigen Film, du hast das Joker-Franchise, du nennst deinen Film Folie à deux, so, also das ist jetzt auch, also jede Marketingabteilung hat da wahrscheinlich die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, ah, das kann doch keiner Französisch, so, so nach dem Motto, und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie da verrückter sind, irgendwie. Und Todd Phillips hat ja, also der Hangover-Reihe, kann man alles vorwerfen, aber nicht, dass sie zu wenig verrückt ist. Also da passieren ja immer wieder Gags, die so out of the box und irgendwie einen an der Klatsche haben. Und da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht, dass der Joker dort steht und nicht The Joker singt, sondern zum Beispiel The Joker von der Steve Miller Band. Das ist dieses Some People Call Me Space Cowboy. Yeah.
Kann ich nachvollziehen, und das hätte dem Film sicherlich auch gut getan, wenn er noch ein bisschen mehr All-In gegangen wäre in vieler Sache. Ich meine, er beginnt ja auch schon relativ verrückt, ne? Wollen wir das? Das ist ein kleiner Spoiler, das sind die ersten 5 Minuten, aber er beginnt mit so einer Looney Tunes-artigen Cartoon-Sequenz.
Und da war ich auch voll into. Also du weißt, ich mag die Looney Tunes, und das ist, war so direkt so, schön, sowas habe ich mir erwartet, solche Spielereien.
Beginnt sehr albern, sehr lustig und nimmt einen sehr, sehr dunklen, eine sehr, sehr dunkle Richtung am Ende ein von diesem Segment, um dann eben direkt ins Gefängnis Arkham einzusteigen, wo dann wirklich alles trist und grau und schlimm und scheiße
ist. Ich wusste auch gar nicht, oder ich hatte komplett verdrängt, dass Brandon Gleeson ist es, ne?
Mhm, ja, genau.
Dass er irgendwie den Hauptwärter quasi von ihm spielt, die zwei verbindet, so eine, ja, ganz merkwürdig, so eine Mini-Freundschaft, aber halt auch ein Machtgefälle, so eine Art, und diese Ambivalenz ist auch sehr schön dargestellt irgendwie. Es gibt so eine Szene, wo er ihn so auf den Rücken klopft und so, hey, danke Mann, quasi dafür, dass er bei dem Gesangsunterricht da teilnehmen darf, und dafür kriegt er erstmal einen auf den Hinterkopf. Dafür
kriegt er einen richtig heftigen Schlag auf den Hinterkopf, genau, ja. Um nochmal zu zeigen, hier, fass mich bloß nicht
genau,
an.
Genau, genau. Ja, aber es ist irgendwie so, also da knirscht es, aber das mochte ich sehr gerne, genauso wie diese und so hätte ich auch gerne die Beziehung zu Harley Quinn irgendwie gehabt, die auch so ein auch ja sehr ambivalent ist, ne, weil Harley Quinn ist mehr ein Fangirl irgendwie vom Joker und nicht von Arthur Fleck, ne, und das spielt Lady Gaga auch gut, und Joaquin Phoenix macht das, wie ich finde, auch immer noch großartig, den Joker zu spielen. Auch da gab's Kritik, das habe ich nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Ich finde
am Schauspiel,
ja, mich hat der immer noch fasziniert.
Mich hat er auf jeden Fall fasziniert. Ich finde, es ist nicht mehr dieses Showcase-Acting aus dem ersten Teil. Du hast nicht mehr sehr viel von diesen Momenten, wo er da in so einem nebelverhangenen Raum steht, wo dann noch so ein Lichtschein reinschwirbt und der wedelt so mit seinen Armen und zurückgelehnt. Und natürlich, du hast ein, zwei von diesen Momenten, aber du hast nicht diese ganz, ganz schweren Momente, wo da jemand wirklich merkt, okay, der schauspielt jetzt mal wirklich hart, und dann kommt noch die Hildur Gunnarsdottir mit ihrem E-Cello-Soundtrack rein, der ja sowieso sehr hintergründig ist diesmal, was ich auch gar nicht schlimm fand, wenn man sich von diesem Soundtrack etwas weiter entfernt, beziehungsweise der Film will ja sowieso so ein bisschen mit dem ersten Teil brechen, kann man das so sagen. Aber ja, aber wir waren bei den Figuren, ne? Genau, auch Lady Gaga, muss ich sagen, ich habe sie als Schauspielerin bisher ja nur in diesem desaströsen House of Gucci wirklich aktiv wahrgenommen. Ach,
Star is Born hast du auch nicht gesehen.
Star is Born habe ich nicht gesehen, nein, und ich war ja bisher immer unschlüssig, was ihre Schauspielambition betrifft. Ich mag sie weniger als Musikerin, dafür aber durchaus als Musik-Performance-Künstlerin, um es mal so zu sagen. Also auch wenn ich ihre Musik nie aktiv gehört habe, ihre Musikvideos haben mich immer auf so eine angenehme Art und Weise fasziniert, verwirrt, ne, wenn sie da irgendwie mit so Fleischkostüm oder sowas rumläuft und so. Es war immer angenehm abgefahren. Hier muss ich sagen, hat das irgendwie sehr gut zusammengepasst oder dazu gepasst zu meiner Wahrnehmung von ihr, dass sie hier auch diese etwas verrücktere Rolle nimmt, statt, wie ich mal mutmaßen würde, in Star is Born eine sehr bodenständige, tragische Rolle spielt.
Aber auch da, du hast halt Joaquin Phoenix ja gezeigt hat im ersten Teil, dass er den Joker perfekt, sehr extrovertiert spielen kann. Lady Gaga, die natürlich einfach als ihr alter Ego in ihrer Musik bewiesen hat, dass sie komplett ausflippen kann. Und ich finde, der Film hat immer so eine Handbremse an. Der hat immer eine Handbremse an, der geht nie komplett heraus aus sich, so wirklich. Selbst die Traumsequenzen, es sind halt Traumsequenzen, ne, dass der Joker sich dort als großen Star sieht und irgendwie als jemand, der den die Massen zujubeln und sowas, das sieht man zwar, aber man fühlt es nicht so wirklich, irgendwie, ich weiß nicht, mir hat dann so manchmal so der Schnitt zu Joaquin Phoenix gefehlt, wie er in seiner Zelle sitzt und dass sich dann so einen schmachtenden Blick in den Sternenhimmel oder sowas irgendwie, dass er wirklich das möchte und wirklich so, dass dieser Joker aus ihm herauskommt, ne? So diese Verwandlung und wieder als Verwandlung zurück, das hat man irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber der Film hat mich einfach nicht gefühlstechnisch bekommen. Er hat der erste Film, doch der erste Film hat es bekommen. Der Film, da hatte ich Mitleid mit ihm. Und dann begeht er diese Taten, ne? Und dann setzt mich der Film vor meinen eigenen moralischen Kompass quasi. Und das macht der zweite nicht. Das macht er absolut nicht.
Ich habe hier auch wieder Mitleid mit ihm gefühlt. Und das liegt vor allem daran, wie er von anderen wahrgenommen ausgenutzt wird. Und jetzt sind wir hier, gehen wir schon leicht in den Bereich Spoiler-Territorium, deswegen will ich nicht allzu konkret werden, aber die Geschichte des Films dreht sich auch sehr viel, also neben der Frage, ist das jetzt eine gespaltene Persönlichkeit, ist wirklich Joker und Arthur Fleck, sind das zwei verschiedene Persönlichkeiten, ist da Wahnsinn und Verrücktheit am Spiel oder ist er tatsächlich böse und hat aus Vorsatz gehandelt, das ist auch eine Frage, die in der Gerichtsverhandlung im Mittelpunkt steht und ein anderes Thema ist halt die Idolisierung dieser Figur des Jokers und das ist ja auch ein Meta-Kommentar auf das, was beim ersten Teil passiert ist, dass dann wohl, obwohl das gar nicht so in meiner Blase war, aber wohl viele Menschen diese Figur des Jokers sehr zur Ikone erhoben haben, als Symbol gegen System und auch diese ganze Inselkultur hat das dann wohl auch als Symbol für toxische oder gegen toxische Weiblichkeit wohl aufgegriffen und das ist jetzt so die Antwort darauf und einiges von der Kritik, die ich an diesem Teil gelesen habe, ist, dass sich dieser Film wie eine Gegenrede zu ihm darstellt oder den rückgängig machen will oder irgendwie kaputt machen will, zerstört machen will oder zerreden will, dekonstruieren will. Und man kann das da reinlesen, man kann es aber auch genauso gut als Charakterstudie oder Fortführung dieser Charakterstudie begreifen. Und die ist vielleicht nicht so tief, so faszinierend wie die erste, aber dennoch hat dieser Film viele Qualitäten, Schauspieler haben wir jetzt schon genannt. Ich finde auch die Kameraarbeit sehr stark, also stark, bisweilen sehr stark. Da gibt es ein paar wirklich, wirklich tolle Bilder. Und allgemein auch wieder der Erzählton hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, doch, noch mal zurückzukommen. Ich hatte auch Mitleid und das war gerade in einem Moment, wo auf eine sehr da hatte ich nicht Mitleid, aber es gibt einen Moment, der mich auch irgendwie berührt hat, weil da auf eine Traumsequenz eine sehr unrühmliche Sexszene folgt. Dieser Kontrast, der macht schon was mit einem, finde ich.
Ja, ich finde auch, der Film hat absolut seine Momente. Absolut. Eine, wo wir, glaube ich, in Spoiler-Territorium eher drüber reden, die ist visuell zumindest oder ja, visuell und kameratechnisch beeindruckend und spannend. Andere zum Beispiel die Interview-Szene mit ihm, wo Arthur Fleck halt jemand vor sich hat, der ihn, so einen typischen Fernsehmoderator, der jetzt Bock hat, hier dem Skandal rauszufinden, ne, und die Populismus rauszuhauen. Arthur merkt quasi, dass er dem nicht entgegenkommt und lässt dann den Joker raus, ne? So nach dem Motto, ihr wollt den Joker, dann bekommt ihr den Joker. Und er merkt, das funktioniert und macht es dann ja in der Gerichtsverhandlung genauso. Das fand ich, wie gesagt, so einzelne Momente, auch die Fluchtsequenz, wie gesagt, so Moment, auch wenn ich nicht verstanden habe, wie man so lange Feuer ignorieren kann. Also das ist war ein bisschen, bisschen arg.
Der Film, den sie dabei geschaut haben,
war einfach zu gut. Ja, scheinbar. Genau, so einzelne Momente mochte ich. Ich fand nur im Gesamtgefüge hat es irgendwie nicht funktioniert. Er war für ein bisschen überladen. Auch der erste Film war sehr nah an der Figur die ganze Zeit. Du hast einfach nur den Joker verfolgt und wie die Umwelt auf ihn einprasselt und wie es dann herauskommt aus ihm. Und hier hast du auch noch eine andere Ebene. Du hast sie schon erwähnt, die Leute, die draußen ihn abfeiern, ne? Die ihn noch vorher ausgelacht haben, feiern ihn jetzt ab, so nach dem Motto, ne? Und das hast du aber dann nicht nur bezogen auf seine Figur, sondern der Film möchte auch das irgendwie das große Ganze zeigen, ne? Und das Gericht und noch irgendwie, dann hast du einen bösen, Anführungszeichen, Staatsanwalt noch und du hast viel mehr Figuren, die dort mit einstießen. Du hast, ist das Spoiler-Territorium? Eine alte Figur, die wieder auftaucht.
Ja, mehrere alte Figuren sogar, die wieder auftauchen.
Genau, aber eine, also die mich berührt hat, die einzige Szene. Aber das Spoiler.
Da kommen wir im Spoiler-Bereich, genau, ja.
Und wie gesagt, ich fand so szenenweise immer wieder gut, immer wieder, ich war öfters gelangweilt in diesem Film, aber immer wieder hat er mich zurückbekommen. Immer wieder hat er mich zurückbekommen und ich dachte mir, ach, das ist doch eigentlich ein guter Film. Nur am Ende bröckelt's. und dann prickelt's aber sehr. Und dann kommen konfrontative Szenen, wo ich nicht weiß, wo sie damit hinwollen, wo du mir gerne therapeutisch gleich helfen wirst im Spoiler-Teil.
Gottes Willen. Das habe ich nicht studiert, Marius. Also ja. Nein, also ich will auch noch mal sagen, es kommt wahrscheinlich hier auch sehr viel aus Erwartungsmanagement an. Ich war mit meinen zwei Kinokumpels im Saal und einer wollte schon gar nicht mitkommen, weil die Kritiken so schlecht ausgefallen sind. Die andere wollte sehr, sehr gerne mitkommen und ich war so, naja, ich will mir meine eigene Meinung bilden und ehrlicherweise bin ich auch fest entschlossen, den gut zu finden. Einfach so, weil ihn so viele hassen. Wir können gleich nochmal drüber reden, warum er vielleicht von so vielen gehasst wird oder nicht gemocht wird. Ne? Aber wir saßen dann wirklich, also ich saß während des Films da und auch ich hatte nie diese Begeisterung, die ich stellenweise im ersten Teil verspürte und ich mag den ersten ja auch sehr. Und diese Begeisterung hat der Film bei mir nicht entfacht. Brauche aber auch nicht, damit ich dann am Ende aus dem Film rausgehe und denke, mal haben eigentlich alle, die dem irgendwie 1,5, 2 Sterne geben, Lack gesoffen, um es jetzt mal wirklich übertrieben zu sagen, ne? Also, das ist kein schlechter Film. Das ist kein schlechter Film und meine beiden Begleitungen waren auch dabei und mir wurde sogar gedankt, dass ich da noch überzeugt habe, mitzukommen, weil er den Film auch gut fand. Also, nicht abschrecken lassen, was natürlich berechtigt ist, Kritikpunkt, beziehungsweise auch große Geschmacksfrage ist zu sagen, in dem Film passiert nicht viel. Wir haben eine passive Hauptfigur. Wer jetzt natürlich sagt, passive Hauptfigur, die nur auf Dinge reagiert, anstatt zu agieren, das ist eine Kardinalsünde, das macht man nicht im Drehbuch. Okay, dann nicht, aber ich würde das nicht so pauschalisieren.
Nee, das ist ja kompletter Blödsinn. Wie oft haben wir denn Filme, wo dieses hier Fish Out of Water Prinzip quasi, dass du, weiß ich nicht, so jemand wie hier Ashitaka bei Prinzessin Mononoke fällt mir gerade spontan ein, aber nur, also beispielhaft, Leute, die irgendwo in eine andere Welt aktiv, kommen und wo Dinge immer nur passieren und die den Zuschauer quasi einnehmen. Das Problem ist hier nur, dass der Joker nicht gut dafür dient, dass der Zuschauer, die Zuschauerin sich damit identifizieren kann. Ne? Wenn du eine passive Figur hast, dann ist das sehr oft eine Figur, mit der du dich identifizieren kannst, wo du dich reinversetzen kannst, weil alles Neue quasi auf diese Person auftaucht. Das ist hier halt nicht so. Du hast eine passive Figur in ihrem gewohnten Umfeld. Mehr oder weniger in ihrem gewohnten Umfeld.
Ja, aber ich würde auch gar nicht dieses mit einer Figur identifizieren in den Vordergrund drücken. So ein Film kann ja auch, oder auch ein Film, eine Geschichte mit einer passiven Figur kann ja auch funktionieren, wenn man diese Figur weiterhin von außen betrachtet und sie einfach als Beobachtungsobjekt einer sehr, sehr subjektiven Einzelfallstudie betrachtet, ne? Und natürlich ist diese Figur ein Extrembeispiel. Das war auch schon im ersten Fall so. Die steht nicht stellvertretend für alle Menschen, denen da draußen irgendwie Unrecht geschieht, sondern es ist ein Extrembeispiel und daraus zieht dieser Film sein Faszinosum. Das muss man sehr ambivalent betrachten und der kommt nicht irgendwie zu einer endgültigen moralischen Entscheidung und ich weiterhin als Beobachtungsobjekt oder Beobachtungssubjekt dann in dem Fall, weil es ja ein Subjekt ist, aber also ich bin als Zuschauer weiterhin sehr interessiert daran, einfach diese Figur zu beobachten, was passiert mit ihr, wie reagiert sie darauf und auch wenn sie nicht viel reagiert, ist das trotzdem noch interessant genug, um mich da etwas mehr 2 Stunden am Ball zu halten.
Ja, es passiert nur nicht so häufig, dass sich da irgendwas verändert oder sonst was. Sehr oft guckst du halt auf ein Subjekt, das genauso 20 Minuten vorher war. Oder sich mal ändert, dann wieder zurückverändert und also du hast da keinen klaren Aufbau, keine klare Reise quasi, die du mit dieser Figur durchgehst. Gut, jetzt kannst du sagen, okay, der Typ ist psychisch sehr angeknackst, natürlich hast du da keine klassische Heldenreise jetzt vor dir oder einen klassischen Charakterwechsel. Nichtsdestotrotz fand ich, dass der Film sehr lange, gerade so im zweiten Drittel während der Gerichtsverhandlung, auf der Stelle steht. Quasi nichts passiert. Und wenn der Kern deines Films ist, der Charakter und die Charakterdichte und das Interesse von den Zuschauerinnen an diesem Charakter, und der ist uninteressant. Oder es passiert mit diesem Charakter nichts. Der Charakter reagiert nur. Dann kann ich schon verstehen, dass da bei vielen Leuten Langeweile aufkam. Weil auch ich bin der Meinung, über weite Teile des Films passiert sehr, sehr wenig und dann müssen die Songs das Ganze rausreiten und boah, das machen sie halt auch nicht. Aber wir können ja mal in Gefilde reinstoßen, weil ich glaube, über die ersten 2 Drittel da wären doch die meisten d'accord gewesen. Vielleicht waren sie gelangweilt, vielleicht fanden sie es nicht so gut, aber wir hätten den Film nicht so abgewatscht. Es passieren nur Dinge, die vielleicht dann das Fass zum Überlaufen bringen.
Bloß abschließend, bevor wir in den Spoiler-Teil einsteigen, meine Empfehlung, bildet euch selber gerne eine eigene Meinung zu diesem Film. Also anstatt da irgendwie vorverurteilend zu sagen, okay, der kriegt schlechte Kritiken, gehe ich nicht rein, schaue ich mir nicht an. Macht euch selber gerne ein eigenes Bild davon. Das ist bei diesem Film.
Ja, du redest von Megalopolis, ne? Ja, okay. Naja, gut. Dann gehen wir doch mal in den Spoiler-Teil. Also von mir, natürlich macht euch eure eigene Meinung und die kann man sich schon geben. Also die großen Vernichtungskritiken, also da wollten, glaube ich, auch viele Leute auf den Hate-Train aufspringen und dem Kontra geben. Naja. Aber es gibt Momente in diesem Film, die durchaus kritisch werden, durchaus kritisch beachtet werden können. Und das machen wir jetzt im Spoiler-Teil. Ich würde erstmal mit positiv anfangen. Wir machen das Feedback-Sandwich, ne, mit was Positivem anfangen. Dann voll reinhauen und ehrlich sagen, was scheiße ist. Und dann vielleicht nochmal was Nettes zum Ende. Ne?
Ja.
Die Szene mit, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Dem
Puddles. Mr. Gary Puddles, ne?
Gary
heißt die Figur.
Puddles. Genau.
Leigh Gill spielt ihn. Der
toll spielt er ihn. Er spielt ihn großartig.
Kleinwüchsige
Person. Sie haben zusammen gearbeitet, im ersten Teil noch. Arthur Fleck war der Einzige, der nett zu ihm war.
Und der war auch der Einzige, so ziemlich der nett zu Arthur Fleck war, ne?
Genau, ja. Also es war quasi eine Freundschaft, wenn man so
möchte. Es war diese Szene, wo Arthur Fleck einen Arbeitskollegen umbringt, während Gary dann noch im Raum steht und Arthur lässt ihn dann gehen.
Ja, und genau, eine wahnsinnig gute Szene im Gerichtssaal, wenn der Joker sagt, ich war nicht so nett zu dir, ich hab dich gehen lassen, ich hab dich nicht getötet, was willst du eigentlich noch?
Genau, weil das sei vielleicht noch mit Story-Kontext einzufügen, Joker feuert dann seine Anwältin um selber, oder Arthur feuert seine Anwältin um selber als Joker seine eigene Verteidigung zu übernehmen und dann deswegen redet er mit den Zeugen.
Genau, er macht ihn erstmal lächerlich über seinen Namen, fragt ihn tausendmal, ist das wirklich dein echter Name? Und dann eröffnet er seinen Dialog, seinen Monolog und sagt, wie es halt passiert ist, und der Joker meinte dann, ja, ich hab dich doch gehen lassen. Was willst du eigentlich noch? Und er antwortet darauf ziemlich emotional, ich bin psychisch zerstört durch dich. Ne? Also du hast, du hättest mich besser umgebracht oder du hättest mich besser verletzt irgendwie. Aber du hast meine Psyche kaputt gemacht und das war
schon. Ich kann
nicht
mehr schlafen, genau. Ich hab Angst. Und
ja, das, ne, war schon, der tat mir richtig, richtig leid. Das war wirklich,
ja.
Auch ich hätte in der Situation nicht drüber nachgedacht und hätte gedacht, naja, du wurdest halt nicht umgebracht, also du hast nur noch halbwegs gut erwischt im Zweifel und ihr wart doch Buddies und jetzt fällst du ihm so in den Rücken und das macht er halt wahnsinnig gut, dass das da ein, und da wird nochmal kurz der Blick auf das gelegt, was der erste Teil halt macht. Also der Blick auf die Menschen legen, die abseits der Gesellschaft leben und wie die Gesellschaft auf ihn blickt. Dass man nicht drüber nachdenkt, wie diese Menschen sich fühlen. Und das macht diese Szene nochmal richtig gut. Und der Joker ist zwar sein alter Ego, wo er sich wohl drin fühlt, wo er auf der Bühne stehen kann, wo er aus sich herausgehen kann. Aber
das ist eine Maskerade.
Genau, ja. Aber er wird zum Teil auch dadurch zu einer der Menschen, die ja eigentlich ihn auch verarscht haben die ganze Zeit, zum Arschloch. Mhm. Wird er nicht nur zum Leute, der Menschen umbringt, sondern ja auch jemanden, der Leute mobbt und psychisch fertig macht. Und da beginnt ein bisschen was zu rattern in seinem Kopf. Glaube ich zumindest, dass das die Szene ist, die, aber es wird nicht so inszeniert, als wäre es wirklich der Turning Point, sondern es wird als, ja, ein wichtiger Moment inszeniert, aber nicht so als der Klickmoment, der den Joker jetzt rausnimmt aus Arthur.
Nee, aber diese Klickmomente,
Und ich hätte es gern so gehabt. Es wäre vielleicht vereinfacht gewesen, aber trotzdem hätte ich es gern so gehabt.
Ja, ist natürlich dramaturgisch immer effektiv, nimmt dann aber auch irgendwie so menschliche Komplexität aus der Geschichte. Ja, man merkt aber, es macht was mit ihm, weil ja auch Gary Puddles da als wirklich eine der ersten Personen in diesem Film wirklich als Mensch, ja, als ehemaliger Freund zu ihm spricht und nicht in ihm irgendwie entweder einen Mandanten sieht oder ein Idol, dem es nachzueifern geht, oder einen Gefangenen, sondern ihn halt wirklich als Mensch wahrnimmt. Und also, wie gesagt, das ist was, wo er mal als Mensch angesprochen wird und wo ihm noch mal jemand erreicht, irgendwie
aber auch auf einer gewissen Ebene. Aber auch die Figur von Gary ist mal menschlich. Alle anderen sind auch so, ich meine, klar, wir haben immer nur eine Comicbuchverfilmung quasi, ne? Aber trotzdem könnte der Film jetzt auch ohne Joker-Franchise funktionieren.
Das war ja schon im ersten Teil.
Genau, das war auch schon im ersten Teil. So, ne? Aber du hast trotzdem der Richter, die Staatsanwältin, der Staatsanwalt, die Anwältin, die Leute im Gefängnis und sowas. Sehr viele davon sind auch Abziehbilder und haben genau eine Charaktereigenschaft, wenn es hochkommt, noch eine zweite.
Ja, die haben eine Funktion innerhalb der Geschichte. Ja.
Genau, sie funktionieren im Drehbuch. Und
nehme ich aber auch Figuren, die im Gerichtssaal stehen und ihre Arbeit verrichten, denen nehme ich das aber auch leichter ab, dass die einfach ihre,
ja, natürlich,
ihre aber, Arbeit machen, ne? Und dass die jetzt nicht. Ja.
Also ich finde, der Film menschelt sehr weniger als der erste Teil. Und hier hat man mal einen Moment zwischen den beiden, der ehrlicher ist. Auch weil das toll spielt, vielleicht.
Okay, machen wir jetzt mit schlechten weiter oder kann ich noch mal was Gutes anfügen?
Wenn es für dich um diesen One-Shot geht, dann kannst du auch gerne was Gutes
machen. Mir geht's um noch mal die Figur von Lee Harley Quinn. Einfach wie sich das mit ihr, na, vielleicht nicht ganz am Ende ausspielt, aber im zweiten Drittel bis Anfang, letztes Drittel. Einfach muss ich schon mal sagen, das Outfit, was dann ihr finales Harley Quinn Outfit ist, sehr schöne Interpretation dieses klassischen Harlequin Outfits. Und ich mag auch hier, wie mit dem bewährten Muster gebrochen wird, weil in den Comics, in der Vorlage ist ja immer Joker derjenige, der Harley Quinn, seine Psychologin, in den Wahnsinn treibt und verführt und von ihm begeistert, sodass sie dann auch in den Wahnsinn verfällt. Und hier ist es andersrum. Hier ist sie diejenige, die den Joker Arthur Fleck manipuliert, was bei genauerer Betrachtung wieder schwierig ist, dass hier die Frauenfigur so toxisch ist und so manipulativ ist und dann wieder in dieses Insel-Narrativ sehr gut hineinpasst. Aber auch hier muss man dann wieder trennen zwischen der Einzelfigur, die eben und einer Gesamtgesellschaft, wo die Einzelfigur eben nicht stellvertretend für alle ähnlichen Personen in der Gesellschaft steht, ne? Aber auch hier finde ich einfach schön, wie dieser Film mit dem klassischen Joker-Harley Quinn-Narrativ bricht und es ins Gegenteil verkehrt.
Ich hätte es aber sehr schön gefunden, wenn, also Arthur Fleck ist ja quasi von Sekunde 1 fasziniert und begeistert und hin und weg, ne? Also
ja, weil sie eine der ersten ist, die mal wirklich.
Ja, aber er hat ja Probleme große Probleme mit Frauen. Und ich hätte es sehr schön gefunden, wenn das Zeit braucht, quasi dieses Vertrauen und irgendwie, also dass die Erfahrung aus seiner Vergangenheit damit einspielen, dass er halt manipuliert wird oder immer weiter manipuliert wird, aber dass das seine Zeit braucht, dass er deutlich vorsichtiger ist, aber er rennt mit offenen Armen quasi dem entgegen. Hätte ich schöner gefunden. Das kann man aber nicht unbedingt der Figur von Harley Quinn jetzt unbedingt schlecht anrechnen. Ich mochte die Auflösung dann nur nicht so wirklich. Ich fand auch schön, dass sie quasi so ein Fangirl ist und sich auch nur für den Joker interessiert am Ende, nicht für Arthur Fleck. Mhm. Der, also am Ende entscheidet sich ja Arthur für Arthur und gegen den Joker so ein bisschen. Dann lässt sie ihn quasi fallen wie eine heiße Kartoffel. Das auf dem Papier eigentlich gut. Eigentlich gut. Interessantes Ende. Sie wird zum Bösewicht quasi, vom Love Interest zum Bösewicht, wenn man so möchte. Ja, hat man halt jetzt zum zweiten Mal in Folge die bösen Frauen, die Afanix oder die bösen Frauenfiguren. Ne?
Ja, aber es ist halt, ich weiß, auch das kann man, das wurde ja auch im ersten Teil kritisiert von einigen Stellen, dass da die Frauenfigur oder dass hier das Leid des Mannes, der psychische Verfall des Mannes darauf zurückzuführen sei, dass die Frauen sich um ihn herum alle so schlecht verhalten, aber ich sehe das eher nur als einen Bestandteil dieses gesamten gesellschaftlichen Niederschlagens, was auf diese Figur herabprasselt. Und natürlich ist auch im Falle eines heterosexuellen Mannes sind dann auch negative Erfahrungen mit Frauen, mit Beziehungen, mit Liebe. Nicht erwiderte Liebe, das spielt dann auch alles mit rein. Das gehört auch dazu und das macht die Situation, abgesehen davon von Armut, von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Stigmatisierung, das macht's alles nicht einfacher. Und das ist dann vielleicht auch der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Ja, schwierig, aber ich würde das alles nicht so absolut sehen, sondern auch hier ist wieder der Film voller Uneindeutigkeiten und Ambivalenzen. Also,
also wie gesagt, ich finde wieder auf dem Papier eigentlich eine gute Idee. Es ist nur nicht konsequent und nicht konsequent inszeniert. Ne? Also es sind immer wieder Dinge, die davon ablenken. Man hätte sich irgendwie von diesen Ideen, was man jetzt wirklich im zweiten Teil machen soll und warum das jetzt auch ein Musical ist, darüber können wir wieder, also es gibt keinen Grund, warum die da singen. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Problem von allen Musicals. Warum die fangen ja jetzt an zu singen? Aber irgendwie, wie ich schon gesagt, bei sowas wie Wonka oder Emilia Perez, also Wonka macht die ganze Sache leichter, Emilia Perez macht die ganze Sache deutlich härter oder ausdrucksstärker. Und hier habe ich so, außer dass die singen halt in Traumsequenzen, hat das für mich überhaupt gar keinen Grund, ne, warum man das jetzt so inszeniert hat.
Ja, und natürlich hat es keinen Grund, außer dass es halt eine Art, ne, es ist eine Art der emotionalen Verarbeitung und auch Kommunikation zwischen beiden. So hatte ich das gedeutet.
Ja, aber auch da, wenn man sagt, okay, sie verbinden sich durch den Gesang, dann hätte ich ganz gerne Szenen am Anfang gehabt, wo sie zusammen singen und sich dadurch irgendwie anfreunden oder dass dadurch die Liebe stärker wird, weil sie beide eine Faszination für das Showbusiness haben zum Beispiel. Ne, aber das hast du ja auch nicht, solche Szenen, wo sie zusammen zum Beispiel so einen Cartoon schauen und dann zusammen lachen oder was weiß ich. Du kannst das ja inszenieren, wie du möchtest. Und da finde ich halt, viele Sachen nehme ich als gegeben hin und die sind dann halt so. Aber die Inszenierung macht es nicht wirklich deutlich, was die da jetzt von mir wollen. Positiv aber anzumerken ist dann eine Szene, die relativ lang geht. Arthur wird irgendwann aus dem Gerichtssaal befreit, nachdem er eigentlich zum Tode verurteilt wird. Und dann beginnt ein Fake-One-Shot. Eine lange Sequenz. Ja, es ist Fake-One-Shot.
Ja, ich wüsste es jetzt nicht, ehrlich. Aber mir ist es dann auch erst so nach einer Minute aufgefallen.
Ja.
So, hatten wir jetzt eigentlich
aber das einen Schnitt,
seit der hier rausgestolpert ist?
Aber das, ja. Das mag ich. Das mag ich, wenn du einen One-Shot mit einem Film hast und dann irgendwann eine Minute denkst du, war hier überhaupt ein Schnitt irgendwo mal? Das ist ganz toll. Naja, er wird dann rausgebombt quasi und trete sich dann auf die Straßen von Gotham. Wird dort eingesammelt, geht wieder raus und trifft dann bei seinem alten Haus, der alten bekannten Treppe auf Harley Quinn und das Ganze sehen wir ohne sichtbaren Schnitt zumindest und sieht schön aus.
Ja,
Punkt. Also sieht.
Hast noch mal ein bisschen Dynamik, endlich bewegt sich
genau,
mal
was. Genau, ist tatsächlich so. Ja, ich habe da wirklich gedacht, so holla, endlich mal kommt hier mal ein bisschen Pfeffer in die Bude, aber vielleicht eine halbe Stunde zu spät, weil das ist dann schon fast am Ende. Ja, wir sind uns einig, ästhetisch zumindest mal ganz interessant. Mhm. Davor kommt aber die Szene, wo, glaube ich, die meisten ausgestiegen sind und die hart diskutiert wird. Und zwar macht sich der Joker im Gerichtssaal, das natürlich, der ganze Gerichtsprozess wird natürlich live verfolgt in den Fernsehgeräten und macht sich dort über die Wärter bei ihm im Gotham lustig. Finden die nicht so doll. Und deswegen wird er misshandelt, unter anderem von seinem, in Anführungszeichen, Buddy Brandon Gleason. Und der Film lässt das offen? Weiß ich nicht. Mhm. Er wird vergewaltigt, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich.
Hast du das so verstanden? Jo. Also das überlässt er natürlich der Interpretation. Der Fantasie. Ich weiß nicht, was du für Fantasien hast. Aber ja, es wird, ich würde nicht mal sagen, es wird angedeutet, doch. Es wird.
Also man kann es rein interpretieren.
Ja, es wird angedeutet, aber es wird nicht impliziert, sagen wir so.
Ja, es wird schon, er wird misshandelt quasi, geschlagen und dann sieht man es quasi, ohne dass man es wirklich sieht, sondern der eine Wärter sagt halt nur zu den anderen, zieht ihn aus und er knöpft sich halt, glaube ich, noch so den Anfang vom Hemd auch auf. Und
das hatte ich nicht gesehen, aber naja, okay, ich will jetzt nicht ins Detail gehen und fragen, warum sollte sich da jemand das Hemd aufknöpfen, wenn er sich da komplett nackt macht. Nein, das ist durchaus eine mögliche Lesart von dieser Szene.
Ja. Aber er wird zumindest misshandelt, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, und danach passiert ja eigentlich etwas noch Schlimmeres, nämlich einer der Insassen wird dann direkt umgebracht von Brandon Gleesons Figur, einer der anderen Insassen.
Genau, das haben wir auch noch.
Ja. Das hat auch keine Konsequenzen für ihn.
Nö, das hat keine Konsequenzen für Brandon Gleason. Es hat aber Konsequenzen, weil direkt die Anschlussszene ist das Schlussplädoyer vom Joker, in dem er quasi sich zu Arthur Fleck zurückverwandelt oder sich entscheidet für Arthur Fleck. Und das ist natürlich sehr unglücklich gemacht. Also es ist nicht impliziert, es ist einfach sehr unglücklich. Und ich verstehe nicht, warum man das so gemacht hatte, weil man hätte nur eine Szene dazwischen gebraucht. Oder irgendwas anderes, also irgendwas anderes, was ihn zurück zum Arthur Fleck werden lässt. Eine potenzielle Vergewaltigung ist da, glaube ich, der schlechteste Move. Warum man kann es so lesen, der psychisch Kranke wird geheilt durch eine Vergewaltigung. Weil das kann man so
okay,
lesen.
Das ist schon sehr sehr hinbiegend
gelesen, würde ich mal denken. Es ist direkt hintereinander.
Man muss es sehr bewusst lesen. Ja, ich insofern bin ich bei dir, als dass auch ich irgendeine Begründung dafür gesehen habe, warum jetzt dieser plötzliche Charakterwandel stattfindet. Ich meine, bevor er in die Kamera blickt, ist er ja noch in seiner Joker-Rolle, stellt sich diesen Stuhl hin, will mit dieser Comedy-artigen Nummer beginnen und dann blickt er sehr lange, sehr ruhig in die Kamera und dann kommt es ja aus ihm raus und sagt, es gibt keinen Joker, ich bin Arthur Fleck. Woher kommt das, hatte ich mir auch so gefragt, also im Nachhinein, was war jetzt der Knackpunkt dafür und
Ja, du hast die Szene, also normalerweise hast du dann natürlich die Szene, die direkt davor war im Kopf, die dazu geführt hat und ich bin kein Fan dieses Stilmittels, aber hier hat es vielleicht tatsächlich mal gepasst, dass man die Gedankengänge in Form von Mini-Rückblenden hätte sehen können, also indem er sich nochmal so an 3-4 Szenen erinnert, zum Beispiel er erinnert sich an Gary, irgendwie so an Zitate. Man hat das ja, du kennst es so, fusch, so eine Weißblende und dann sieht man Gary, der sagt, du hast mich psychisch zerstört, du hast die Fans draußen, du hast Lady Gaga, so einzelne Stichpunkte, die in deinen Kopf rattern, das hätte man ja so inszenieren können. Also ist es maximal unglücklich, mindestens.
Oder bleibt halt inszenatorisch auf einer Linie und macht nochmal so eine imaginäre Musical-Nummer im Kopf, in der nochmal irgendwas mit ihm passiert und er irgendwie diese Figur des Jokers
abgibt. Es gibt ja auch genug Songs, die das irgendwie im Zweifel thematisieren. Jeder zweite Pink Floyd-Song zu dieser Zeit hätte irgendwas über psychische Krankheit aussagen können.
Also ich bin insofern bei dir, als dass ich die Kausalität oder die dieser Szene die zu diesem Moment geführt hat, sehe ich auch nicht. Und wenn, dann ist eine angedeutete Vergewaltigung, eine potenzielle Vergewaltigung, nicht ein schlechter Grund dafür, ein sehr schlechter Grund dafür, um es mal so zu sagen.
Es ist mit Sicherheit nicht so gewollt, aber es war,
aber
das muss man, also ja, es ist ein Inszenierungsfehler, ja, wenn viele Leute es so lesen oder viele Leute den Film deswegen abwatschen, dann kann man schon sagen, das war der gute Todd Phillips hat da Mist gebaut. Also ich fand es auch sehr, ich fand es verwirrend. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, dieser Film leistet sich dann sowieso noch kurz darauf noch so ein Ding, eben diese Bombenszene, diese Explosion, die aus dem Nichts kommt und was auch nicht besonders clever erzählt ist, weil es so ein überraschender, wo kommt das denn jetzt her, Moment ist. Ohne dass das sich irgendwie vorher mal andeutet, so Chekhov-Scan-mäßig, dass du irgendwie mal weit vorher sowas implizierst, sowas andeutest, irgendwie so ein jemand, der plant, den Bombensatz zusammenbaut zu Hause in seiner verrauchten Wohnung.
Ich habe das
irgendwie
jetzt so
sowas,
verstanden, dass ihn Harley Quinn rausholt. Ne? Aber das macht mit der Szene danach ja keinen Sinn mehr. Also
nee, ich hatte das jetzt okay, das ist auch eine Idee.
Weil man sieht halt in der Szene davon, wie sie sich ja schminkt und zu Harley Quinn wird und deswegen jetzt quasi ihre erste Straftat begeht, beziehungsweise ihren ersten Move als Harley Quinn.
Nee, aber sie sitzt ja dann zu Hause vorm Spiegel und hält sich ja auch die Pistole an den Kopf. Also, und ist kurz davor, ihr Leben zu beenden. Also, ich hatte es eher verstanden, dass es einer von seinen radikalen Anhängern ist.
Genau, das macht dann auch, glaube ich, mit der Szene danach mehr Sinn. Aber das wird halt, ja, das ist Deus Ex Machina, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber.
Ja. Nee, doch, das ist es im Grunde. Oder beziehungsweise es ist so, Hitchcock hatte ja diese Erzählung von wegen, platzierst du eine Bombe unterm Tisch und von zwei Figuren, die reden, ne? Und du siehst vorher die Bombe, dann ist Spannung da, siehst du sie nicht und sie explodiert einfach, es ist nur ein Moment der Überraschung, aber hat keine Wirkung. Und hier, ne, oder lass es einfach sein, dass du einen Shot hast auf einen Koffer, der da abgestellt wird an dieser Wand draußen vom Gerichtsgebäude und dann hast du die Explosion.
Ja, oder
aber so kommt es aus dem Nichts und das ist erzählerisch unrund.
Irgendwas so implizieren, dass da passiert gleich noch was, ne? Da knallt es im wahrsten Sinne des Wortes. Die Szene hat halt, du hast halt vollkommen Fokus auf diese, also dass er jetzt quasi hingerichtet wird. Und ja, der Film war halt vorher auch nicht so wahnsinnig spannend. Deswegen war ich da auch mehr so in meinen Sitz versunken und dachte mir so, naja, dann geht er mal gleich auf den elektrischen Stuhl. Mal gucken, wie sie das inszenieren. Irgendwie vielleicht kommt ja noch Lady Gaga bei der Henkersmaß halt vorbei oder was auch immer. Solche Gedanken in meinem Kopf und die Explosion war dann so hoppla. Da war natürlich dann inszenatorisch wiederum klug, diesen Fake-One-Shot reinzumachen, weil der dann so ein bisschen davon abgelenkt hat, inszenatorisch und weil das dann sehr viel Bombast war und da so großer Teil von den 200 Millionen wohl reingeflossen ist, dass man da so ein bisschen abgelenkt war, aber man durfte halt nicht drüber nachdenken, weil irgendwie hat es da gehakt im Getriebe. Ja, und dann wird es leider auch nicht besser. Das Ende?
Das aller Ende, ja. Meinst du?
Ja.
Ja, auch da ist eine Figur, die sich vorher...
Eine Szene. Einen Moment
nicht hatten wir wirklich, in dem Bild. Einen Moment gab es. Ich war mir nicht sicher, ob das... Also der eine junge Kerl, mit dem er ja da ein bisschen mehr abhängt und interagiert, das ist ja der dann durch die Wärter getötet wird vorher, ne? Ja. Und wo dieser andere junge Typ jetzt herkam... Bitte, wer ist das nochmal?
Da war ein Fokus, und der war auch schon ganz merkwürdig, bei einem Song, den er singt, wo die Gefangenen essen. Und man hat einen Zoom auf ihn.
Das war direkt davor, ne?
Nee, in der ersten halben Stunde war das. In der ersten halben Stunde sieht man dann einen Zoom auf ihn, wie er so grinst irgendwie, und man denkt sich so, wer ist das? Und das war's. Also, der kommt vielleicht ab und zu mal im Hintergrund noch vor oder sowas. Aber der hat kein einziges Wort im Drehbuch. Bis dorthin und dachte mir schon so, irgendwann muss der doch mal wiederkommen. Da kam er auch, und das war dann ganz merkwürdig. Was will mir der Film damit sagen? Es gibt auch Psychopathen, die einfach Psychopathen sind?
Irgendeine offene Rechnung, irgendein Auftrag, ja, das hättest du jetzt noch liefern können, eine totale Begründung dafür, warum...
Ist das der Riddler? Ist das jetzt der Riddler, irgendwie, der mir jetzt ein Rätsel aufgibt, irgendwie, warum er Arthur Fleck umbringt? Ist der Riddler überhaupt DC?
Ich meine, das sind ja Geschichten, die man natürlich auch über solche eben Medien wie Filme und Serien und so weiter verbreitet, Klischees von amerikanischen Gefängnissen, ne, dass da... jemand bloß mal falsch landen muss in der Ecke und halt jemanden Groll auf einen hat oder jemand umbringen soll, und dann wird er halt abgestochen. Also das habe ich die Tat selbst habe ich nicht als seltsam wahrgenommen, sondern irgendwie als tatsächlich auch unausweichlich. Für diese Figur war mir schon klar, dass der Joker, dass Arthur Fleck diesen Film nicht überleben wird.
Ja, das
wird.
Ist klar, ja.
Und dass er auf so unrühmliche Weise und nicht eben bei einer großen Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird, das ist dann sarkastisch, zynisch, aber auch irgendwie...
Nee, ich hatte eher das Gefühl...
Ein angenehmeres Ende für diese Figur, anstatt nochmal in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Also es ist auch da mit gemischten Gefühlen. Ich bin aber auch das kritisiere ich natürlich, dass diese Figur, die ihn dann umbringt, dass die in diesem Moment aus dem Nichts kommt, auf einmal da ist.
Ja, ja. Vor allen Dingen war es inszenatorisch gar nicht so schlecht. Wir haben mal wieder die Figur mit Brandon Gleeson, der ja dann vorangeht in dem Gang und nicht nochmal zurückkommt. Also man hat auch so ein bisschen das Gefühl, er ist da mit involviert, ne? Er könnte auch zurückkommen und irgendwie in die Schreie hören oder sowas, ne? Aber, also inszenatorisch gar nicht mal so schlecht, aber man hat halt eine Figur, die ihn da umbringt, die so komplett, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, warum er das jetzt tut. Man kann es nur interpretieren. Sie ist komplett auf Nowhere, es ist das Ende, und mir kam es halt alles so vor, wie du schon sagst, man hat halt, es ist unausweichlich, dass er diesen Film nicht überlebt, und das musste halt jetzt noch gemacht werden. So,
und der Typ, der ihn dann abschicht, hat dann auf einmal so ein verrücktes Lachen, und ja. Man sieht im Hintergrund, wie er sich die Wangen aufschneidet und damit so ein bisschen eine Referenz auf den Heath Ledger Joker geschaffen wird.
Ja, die haben wir aber schon übrigens vorher. Sehr schön, wenn er, ich glaube, das erste Mal zum Gerichtsgebäude gebracht wird und aus dem Polizeiauto schaut. Da macht er sehr schön
Heath Ledger. Es ist ein ähnlicher Shot, bloß halt gespiegelt.
Ja,
ne?
Also ich kann es verstehen, wenn man den ganzen Film eher gelangweilt war und dann kommen am Ende solche Schnitzer da dazu, die sehr verwirren, dass man da aus dem Kino rausgeht und sehr viele Fragezeichen hat und sehr enttäuscht war. Kann ich verstehen. Ich war auch dann am Ende eher enttäuscht, auch weil ich irgendwie Erwartungen hatte. Tatsächlich, vielleicht war es mein Fehler. Ich habe den ja zum Release-Tag quasi gesehen, oder also am Donnerstag habe ich schon gesehen, ich glaube, mittwochs kam er ja mal in die Kinos. Und war dann eher enttäuscht und hatte noch nicht so auf dem Schirm, dass die Leute den schlecht finden. Vielleicht wäre es dann ins Gegenteil gekippt. Es ist kein schlechter Film. Er ist, wie ich finde, vor allen Dingen gut gespielt. Er hat tolle Aufnahmen, wie du schon sagst. Songs und Inszenierungen sind sehr schwankend und halt zwei Drittel eher langweilig, ja. Deswegen bin ich dann so bei einer, was habe ich gegeben? 6 von 10?
Ja. 3 von 5 hast du gegeben. Ja, ich bin bei 7 von 10 in dem Fall. Ich sehe natürlich auch die Drehbuchschnitzer und dass dieser Film nicht die Faszination für den Joker, für Arthur Fleck geweckt hat, wie der erste Teil. Das ist natürlich klar. Also er kommt da nicht heran. Aber ich bin weit, weit davon entfernt, ihn so schlecht zu finden, wie es bei einigen oder wie ihn einige finden. Und da jetzt wirklich fast schon beleidigt zu sein und in diesem Film etwas zu lesen. Auch das hatte ich gehört, dass dieser Film ja allen, die den ersten toll fanden oder die Figur des Jokers im ersten Teil toll fanden, den Spiegel vorhält und sagt, hier, ihr seid eigentlich schlechte Menschen. Und das ist Quatsch. Und auch was ich leider mehrfach gehört habe, war so, ach, wie kann man denn sowas mit so einer legendären Figur wie dem Joker machen? Wie kann man den so behandeln? Und das ist für mich ein unhaltbarer Kritikpunkt, ehrlicherweise. Das spielt sogar in diese Idolisierung rein. Also, das ist eine Figur, die offen ist für Interpretation und schon im ersten Teil ist diese Figur ganz, ganz anders angegangen worden als bisher und
ich wollte gerade sagen, also das ist ja eher ein positives Ding, also das könnte man ja viel, viel öfter machen, Figuren der Popkultur nehmen und sie mal ordentlich durchwaschen und in ein realistisches Setting packen oder sowas und das ist eher noch ein Pluspunkt, dass man hier wieder den Joker hat, dass man da nicht, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig drauf geachtet, aber nirgendwo kommt eine Batman-Referenz vor oder sowas und der Film hält sich da wirklich zurück, irgendwie jetzt im Comic.
Also du hast natürlich mit Harvey Dent hast du eine bekannte Figur aus dem Batman-Universum.
Die Namen, klar.
Ist halt der Staatsanwalt,
ja.
Ne?
Ja,
ist halt der Staatsanwalt.
Aber du hast den nirgendwo, dass irgendwie nur angedeutet wird, irgendwie, weiß ich nicht, Brandon Gleeson hätte ja auch theoretisch Wayne mit Nachnamen heißen können oder sowas, ne? Irgendwie, dass er sein Feind ist, ne? Und dass die beiden nicht ohne andere können und bla 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 bla.
Im ersten Teil hatten wir ja die Begegnung mit Bruce Wayne, mit dem jungen Bruce Wayne, falls du dich noch erinnerst.
Nee, ehrlich gesagt nicht mehr.
Okay, da steht er eines Tages vor Bruce Waynes Haus und spricht mit dem sehr, sehr jungen Bruce Wayne, 10 Jahre alt oder so. Ja. Und am Ende ist dann ja auch noch diese Theaterszene, wo Bruce Eltern ermordet werden in diesem ganzen Chaos. Ja, aber diesen Schutterschluss zu dem Batman-Film sucht er nicht. Nein, für mich ist das einfach, also es ist nicht so ein toller Film wie der erste. Es ist aber auch beileibe kein schlechter Film. Es wird mit dieser Figur abgeschlossen. Und jetzt ist gut. Kommt jetzt kein dritter Teil?
Nee, jetzt kommt ein Harley Quinn-Film.
Ja, jetzt kommt ein Harley Quinn-Film. Mal gucken, was sie da machen. Nee, nachdem der Film so abgeraucht ist bei am Box Office, glaube ich nicht, dass das noch weitergemacht wird. Und da kann Todd Phillips dann lieber Hangover 4 machen wahrscheinlich.
Ja, why not?
Ja.
Ja. Gut, hat er genug von der Kunst. Ja, das waren unsere paar Worte dafür.
Wir haben auch genug von der Kunst. Marius, ich bedanke mich für die Aufnahme.
Gerne.
Und euch da draußen viel Spaß bei eurem nächsten Kinogang in diesem wunderschönen Herbst, der da draußen stattfindet. Und lächelt doch mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.